Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen. Im Regierungsviertel von Bagdad sind zwei gewaltige Autobomben explodiert. Mehr als 100 Menschen wurden getötet. Wer könnte dahinter stecken? Mit welchem Ziel? Wir fragen nach in Bagdad. Am Tempelberg in Jerusalem gab es heftige Ausschreitungen. Außerdem Gaddafi-Geiseln, wo der Bundespräsident gescheitert ist, soll jetzt Amnesty International weiterhelfen. Die verschwundenen Milliarden, Kater und Krise haben auch die größte Luxusmesse von Moskau erfasst. Und Sport, der Neuenburger Didier Küsch gewinnt das erste Weltcuprennen der Saison, den Riesenslalom im österreichischen Sölden. All das hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Uli Zindl mit den Nachrichten.
In Bagdad steigt die Zahl der Toten nach dem schwersten Anschlag dieses Jahres. Die irakischen Behörden sprechen mittlerweile von über 130 Toten und hunderten Verletzten. In der Nähe von Regierungsgebäuden war es am Morgen innerhalb weniger Minuten zwei Bomben explodiert, die in Fahrzeugen versteckt waren. Hinter dem koordinierten Doppelanschlag werden sunnitische Aufständische vermutet. Am Tempelberg in Jerusalem ist es zwischen israelischen Polizisten und palästinensischen Demonstranten zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Nach israelischen Angaben wurden dabei drei Polizisten verletzt. Verletzt worden seien auch Demonstranten, hieß es auf der palästinensischen Seite. Der Tempelberg ist Juden und Moslems gleichermaßen heilig. In letzter Zeit ist es immer wieder zu Protesten von Palästinensern gekommen. Diese befürchten, jüdische Extremisten wollten die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg angreifen. Den beiden in Libyen verschwundenen Schweizern geht es laut dem libyschen Regime den Umständen entsprechend gut. Der stellvertretende libysche Außenminister Keim beteuerte gegenüber der NZZ am Sonntag, die beiden Schweizer würden nicht in einem Gefängnis festgehalten, sondern befänden sich in einem Haus, wo ihnen niemand etwas anhaben könne. Die beiden seien nicht entführt worden. Libyen habe aber Vorsichtsmaßnahmen ergreifen müssen. Die Angehörigen und die offizielle Schweiz haben seit dem 18. September kein Lebenszeichen von den beiden Männern mehr erhalten. Der Schweizerische Bauernverband hat die Stiefelattacke auf Bundesrätin Doris Leuthard an der Käse-Olympiade in Saint-Léger verurteilt. Verbandspräsident Hans-Jörg Walter sagte gegenüber Radio DRS, er habe für diese Aktion überhaupt kein Verständnis. Die Stiefelwerfer repräsentierten die Bauern nicht. Zudem habe der Bauernverband die Organisatoren in Saint-Léger vor möglichen Attacken gewarnt. Wütende Westschweizer Bauern der Organisation Unitaire hatten am Freitag Landwirtschaftsministerin Leuthard mit Stiefeln beworfen und sie ausgebuht. Die Credit Suisse macht in diesem Jahr Milliardengewinne, aber das Mutterhaus zahlt in der Schweiz dieses Jahr keine Steuern. Das hat ein Pressesprecher der CS gegenüber der Zeitung Sonntag bestätigt. Grund für die Steuerbefreiung ist das schweizerische Steuergesetz. Danach darf eine Firma sogenannte Verlustvorträge bilden. Das heißt, wenn sie in einem Jahr Verlust macht, darf sie diesen Verlust in den kommenden Jahren mit den Steuern verrechnen. Die Zeitung Sonntag schreibt, es sei gut möglich, dass die CS auch im nächsten Jahr keine Steuern zahlen werde und die UBS wohl noch länger nicht. Die Schweizer Armee hat ein Problem mit der Informatik. Laut Bundesrat Uli Maurer wurden in den letzten Jahren für hunderte Millionen Franken Systeme gekauft, die entweder unnötig oder nicht zu gebrauchen sind. Im Sonntagsblick nennt Maurer zum Beispiel das 700 Millionen teure Führungssystem FIS des Heeres, das bis heute nicht funktioniert. Es hätte den höchsten Offizieren erlauben sollen, Schlachten vom Bildschirm aus zu lenken. Zudem seien 500 verschiedene Computerprogramme eingekauft worden, die nicht miteinander kommunizieren könnten. Bundesrat Uli Maurer kann nun 50 Stellen besetzen und auch externe Fachleute einsetzen, die im Informatikbereich aufräumen sollen. In Bern haben Tausende das Fest zur Eröffnung des neuen Bärenparks besucht. Der neue Park ermöglicht eine artgerechte Haltung der zwei Bären. Das rund 6000 Quadratmeter große Gehege am Aarehang enthält auch ein gut 100 Meter langes Wasserbecken, in dem die Tiere im Aarewasser baden können. Im Vorfeld der Eröffnung gaben vor allem die Kosten zu reden. Sie betragen voraussichtlich statt wie budgetiert 14,5 Millionen über 23 Millionen, weil der Untergrund des Parks sehr schwierig zu bearbeiten war. Der Detailhändler Lidl zahlt seinem Verkaufspersonal in der Schweiz mehr Lohn, und zwar seit Anfang Oktober. Dies teilt der Detailhändler mit. So erhalten 20-jährige vollzeitbeschäftigte Mitarbeitende ohne Berufsausbildung neu einen Mindestlohn von 3.800 Franken. Schweizer Gewerkschaften hatten immer wieder geltend gemacht, dass Lidl bezüglich Mindestlöhne die meisten Konkurrenten unterbiete. In Deutschland war Lidl wegen Überwachung seiner Angestellten, langer Arbeitszeiten und tiefer Löhne in die Schlagzeilen geraten. Und nun zu den wichtigen Sportereignissen des Tages. Die Schweiz kann sich gleich über zwei große Erfolge freuen. Reto Held.
Die erste Erfolgsmeldung lieferten die Skifahrer. Didier Küsch gewann das erste Männerrennen der Saison, den Riesenslalom in Sölden, und zeigte dabei gute Nerven. Küsch war bereits im ersten Lauf Bestzeit gefahren und verteidigte seine Leaderposition im zweiten Lauf letztlich souverän. Genau gleich wie Carlo Janka, der 23-Jährige verteidigte seinen dritten Platz und sorgte damit für den Triumph der Schweizer. Im Tennis ist Timea Baczynski verantwortlich für die zweite Schweizer Jubelmeldung. Die Waadtländerin schafft in Luxemburg ihren ersten Turniersieg auf der WTA-Tour. Im Final schlug sie die deutsche Sabine Lisicki 6:2 und 7:5. Lisicki hatte zuvor Patty Schnieder ausgeschaltet. Im Schweizer Fußball jubelt der Meister. Zürich lag gegen St. Gallen auswärts zwar 0:1 zurück, kehrte die Partie schließlich aber noch und gewann mit 3:1. Sion bremste den Tabellenzweiten Xamax und schlug die Neuenburger mit 1:0. Das mit Abstand verrückteste und spannendste Spiel gab es jedoch in Luzern, wo die Gastgeber gegen Basel dreimal ausglichen, bevor sie selber in der 87. Minute 4:3 in Führung gingen. Aber auch das war noch nicht das Ende. Basel schoss in der 91. und 94. Minute die beiden Tore zum Sieg und ist damit nur noch 7 Punkte hinter Lieder Ibe. Und im Motorsport hat Valentino Rossi seinen 9. Weltmeistertitel geschafft. Im Rennen der MotoGP reichte dem Italiener ein 3. Platz. Tom Lüthi schaffte bei den 250ern Rang 4 und egalisierte damit sein bestes Saisonergebnis.
Das Wetter. Im Norden ist es morgen zunächst meist grau, an den Voralpen und im Osten fällt lokal Regen. Im Laufe des Tages wird es jedoch allmählich freundlicher. In den inneren Alpen und im Süden scheint meist die Sonne. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 14 und im Süden 19 Grad. Am Dienstag liegt im Mittelland und an den Voralpen zunächst gebietsweise Hochnebel, sonst ist es sonnig. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 13 und im Süden 18 Grad.
Der Doppelanschlag von Bagdad bringt Leid und Verwüstung in die Stadt und trifft die Regierung ins Mark. Schweizer Gaddafi-Geiseln. Nun werden die Angehörigen selber aktiv und hoffen, dass Amnesty International mehr erreicht als der Bundesrat. Die wahre soziale Kraft sind wir, sagen sich die deutschen Liberalen in ihrer Regierungseuphorie. Handel oder Nationalstolz, warum die asiatischen Giganten China und Indien ihre Grenzkonflikte nun am Tisch lösen wollen. Und neue Bescheidenheit in Moskau, sogar die Schönen und Neureichen fragen nun nach dem Kleingedruckten und den Rabatten. Es war über Wochen hinweg relativ ruhig gewesen in Bagdad, doch heute, mitten im morgendlichen Berufsverkehr, explodierten zwei gewaltige Autobomben. Die mit Sprengstoff vollbeladenen Fahrzeuge standen vor zwei Regierungsgebäuden, dem Justizministerium und der Verwaltung der irakischen Hauptstadt. Die Auswirkungen sind verheerend, so viel können die Behörden trotz des Chaos schon absehen. Die Journalistin Inga Rock lebt und arbeitet in Bagdad. Sie schilderte mir die Lage.
Die beiden Explosionen waren enorm, also sie waren so enorm, dass ich die Druckwellen hier noch in rund 4 Kilometern Entfernung spüren konnte. Und danach haben die Sicherheitskräfte das Gebiet abgesperrt, sodass niemand mehr durchkam. Auch wir Journalisten kamen dann erstmal nicht mehr durch.
Dieser doppelte Anschlag, das geschah mitten im Regierungsviertel, also in einem besonders gesicherten Bereich. Wie ist das möglich?
Das ist die große Frage. Da wird man sich fragen, warum haben die Sicherheitskräfte dort versagt? Also in der Nähe gab es ja Mitte August den schweren Anschlag auf das Außenministerium. Die grüne Zone mit dem Regierungssitz ist nicht weit entfernt. Es gibt Dutzende von Checkpoints, Hunderte von Polizisten, Soldaten, Angehörige von Eliteeinheiten, die dort den Verkehr und alle Passanten kontrollieren. Insofern ist die große Frage, wie konnte es den Tätern gelingen, da zwei Autobomben durchzuschleusen?
Sie sprachen den Anschlag vom August an im selben Regierungsviertel. Damals machte die Regierung ausländische Kräfte verantwortlich dafür. Wird diese Parallele auch jetzt wieder gezogen?
Die Regierung hat sich erstmal zurückgehalten mit konkreten Anschuldigungen. Der Regierungssprecher sagte nur ganz allgemein, dass die beiden schweren Bombenanschläge auf eine Täterschaft der Al-Qaida, also der sunnitischen Terrorgruppe, hinweisen würde. Aber ansonsten hat sie sich bisher mit konkreten Vorwürfen zurückgehalten.
Die Al-Qaida, von der es doch hieß, die sei abgedrängt worden in den letzten Monaten Richtung Norden.
Richtig. Man vermutet ihre Überreste vor allen Dingen in der Gegend um Mosul. Wir konnten in jüngster Zeit aber auch wieder eine Zunahme von Anschlägen in Anbar, also der westirakischen ehemaligen Unruheprovinz, verzeichnen, sodass das amerikanische Militär bereits besorgt ist, dass die Al-Qaida wieder stärker Fuß fassen konnte. Dazu muss man aber grundsätzlich sagen, dass ausländische Extremisten weiterhin ins Land sickern, aber insgesamt das doch sehr zurückgegangen ist und hinter einem Großteil der Gewalt irakische Extremisten stecken.
Im Moment läuft ein politischer Streit um die Vorbereitungen für die Parlamentswahlen, die eigentlich für Januar angesetzt sind. Könnte es einen Zusammenhang oder Auswirkungen geben mit diesem Attentat?
Diese Anschläge sind zweifelsohne gegen die Regierung gerichtet. Sie haben die Regierung im Zmark getroffen. Und insofern ist auch fraglich, wie die Gespräche weitergehen um das Wahlgesetz, von dem ja die Abhaltung der Wahlen abhängt. Heute Nachmittag sollten sich die höchsten Vertreter von Schiiten, Sunniten und Kurden zusammensetzen, um über Auswege aus dieser Blockade zu beraten. Aber man muss davon ausgehen, dass es jetzt erstmal darum geht zu klären, wer hinter den Anschlägen steckt. Und so wie es bisher war im Land, wird es da auch erstmal gegenseitige Anschuldigungen geben.
Alles in allem aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Sicherheitslage besser geworden in den letzten Monaten. Steht das denn jetzt wieder in Frage?
Die Sicherheitslage hat sich zweifelsohne verbessert, aber sowohl von irakischer Seite wie von amerikanischer Seite hat man immer wieder betont, dass sie prekär sei und man hat auch davor gewarnt, dass im Vorfeld der Wahlen die Anschläge zunehmen könnten. Und umso länger dieses Vakuum andauert, bis es eine neue Regierung gibt oder bis die Wahlen abgehalten werden, umso stärker ist auch die Gefahr, dass in dieses Vakuum Extremisten vorstoßen und die Sicherheitslage destabilisieren, wieder vermehrt Anschläge verüben.
Das sagt die Journalistin Inga Rock in Bagdad. Der libysche Revolutionsführer hält noch immer zwei Geiseln aus der Schweiz fest. Der Bundesrat hat in der Sache bisher nichts erreicht. Oberst Gaddafi bleibt stur. Nun versuchen die Angehörigen der beiden Schweizer über die Menschenrechtsorganisation Amnesty International weiterzukommen. Bruna Hamdani, die Ehefrau der einen Geisel, sagt das dem Schweizer Fernsehen.
Wir hatten Kontakt mit Amnesty International. Jetzt müssen wir warten, was sie uns vorschlagen.
Doch was könnte Amnesty International überhaupt tun? Nathalie Christen hat bei der Organisation nachgefragt.
Seit die libysche Regierung die zwei Schweizer an einen sogenannten sicheren Ort verschwinden ließ, haben ihre Angehörigen nichts mehr von ihnen gehört. Nun ist die Entführung für sie offenbar in eine neue Phase getreten. Bruna Hamdani, Ehefrau der welschen Geisel, trat am Freitagabend öffentlich auf. Im Westschweizer Fernsehen appellierte sie an den libyschen Herrscher Muammar Gaddafi, zu bedenken, dass die zwei Schweizer nichts zu tun hätten mit der Verhaftung seines Sohns in Genf. Und im Deutschschweizer Fernsehen sagte die Frau, sie suche nun Lösungen mit der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Man stehe seit längerem im Kontakt mit den Familien der beiden Schweizer, bestätigt Amnesty-Schweiz-Sprecher Daniel Graf.
Es ist bekannt, dass die Familien Kontakt mit uns aufgenommen haben. Deshalb ist unsere Zentrale in London jetzt daran, diesen Fall weiter genau zu beobachten und zu prüfen, was für Schritte möglich sind.
Dass die Familien der beiden Geiseln nun nicht mehr einzig auf die diplomatischen Bemühungen der Regierung setzen, passt zu den Empfehlungen, die Emmanuel Altit heute in der Zeitung Sonntag abgab. Altit war Anwalt jener bulgarischen Krankenschwestern, die in Libyen jahrelang festgehalten und gar mit dem Tod bedroht worden waren. Deren damaliger Anwalt rät nun also den Angehörigen der Schweizer Geiseln, die Weltöffentlichkeit aufzurütteln. Das beeindrucke die Libyer mehr als Versuche der Regierung. Amnesty-Sprecher Graf dazu:
Der Fall der bulgarischen Krankenschwester zeigt auch, wie lange sich ein solcher Fall hinziehen kann. In dem Fall ging es ja über Jahre. Und deshalb ist die Öffentlichkeit sicher ein Mittel, aber es ist eben die Frage, wann das eingesetzt wird.
In einem anderen Fall, bei einem libyschen Aktivisten, habe Amnesty mit Erfolg genau auf diese Öffentlichkeit gesetzt.
In letzter Zeit ist es uns gelungen, auch mit Briefaktionen Öffentlichkeit zu schaffen. Und beispielsweise wurde letztes Jahr ein bekannter Aktivist aus dem Gefängnis entlassen und konnte sich dann nachträglich in der Schweiz einer medizinischen Behandlung unterziehen.
Neben Brief- und Mailaktionen könnte Amnesty aber auch auf eigene Kontakte setzen, so Sprecher Graf.
Eine Möglichkeit besteht, dass Amnesty Kontakt mit den betroffenen Behörden aufnimmt. Im Fall von Libyen beispielsweise war Amnesty 2009 im Land selbst, hat mit Behörden Kontakt gehabt, hat PAF-Zentren besucht und aus dieser Mission bestehen natürlich Kontakte, die wir sicher angehen könnten.
Was genau im Fall der beiden Schweizer getan werden soll, ist aber eben noch offen. Einfach werde es kaum, so Amnesty-Sprecher Graf.
Ich denke, bei einem Fall, der so kompliziert ist, braucht es weitere und vielleicht kleinere Schritte. Ich könnte mir vorstellen, dass Libyen bereit ist, bald den Aufenthaltsort der beiden Schweizer bekannt zu geben und auch sicherzustellen, dass die beiden Schweizer Kontakt mit ihren Anwälten, mit der Schweizer Botschaft, aber wichtiger noch mit der Familie haben.
Immerhin, heute ließ der libysche Vizeminister Khaled Keim über die Zeitung NZZ am Sonntag verlauten, es gehe den beiden Schweizern, den Umständen entsprechend, gut. Sie seien nicht im Gefängnis, sondern in einem Haus untergebracht. Einen Beleg dafür blieb er aber schuldig.
Nathalie Christen berichtete. Im politischen Berlin geht's Schlag auf Schlag. Gestern haben die Parteichefs der neuen Regierung ihren Koalitionsvertrag vorgestellt und schon am Mittwoch wird Angela Merkel samt ihren Kabinettsmitgliedern vereidigt. Zuvor aber müssen auch die Delegierten von CDU, CSU und FDP dem neuen Programm dieser Regierung Merkel II zustimmen. Den Auftakt machte heute die FDP. Sie traf sich im ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin und war ziemlich euphorisiert. Ursula Hürzler berichtet.
Die 600 Delegierten kamen aus ganz Deutschland und für viele war es, wie sie sagten, einer der schönsten Tage in ihrem Leben. Nach 11 Oppositionsjahren kann die FDP im Bund endlich wieder regieren und mit 93 Abgeordneten ist sie so stark wie noch nie. Kein Wunder, dass da der Chef von seinen Leuten wie ein Held gefeiert wurde. Andreas Pinkwart aus Nordrhein-Westfalen gab dafür das Signal.
Lieber Guido, wir danken dir für diesen großartigen Erfolg.
Guido Westerwelle genoss die stehenden Ovationen sichtlich. Jahrelang war er schließlich als Spaßpolitiker, als inhaltliches Leichtgewicht oder Sensibelchen verspottet worden. Jetzt ist der mittlerweile 47-jährige Bonner Rechtsanwalt im Zenit seiner Macht. Entsprechend selbstbewusst präsentierte der designierte Außenminister und Vizekanzler heute das künftige Regierungsprogramm. Es trage, beteuerte Westerwelle, eine eindeutige liberale Handschrift.
Alle 20 Vorschläge, alle 20 Kernforderungen der FDP, alle konnten im Koalitionsvertrag durchgesetzt werden. Versprochen, gehalten. Das ist die Devise der Freien Demokratischen Partei.
Tatsächlich hat die FDP in den Verhandlungen mit der Union viel für sich herausgeholt. 5 der insgesamt 16 Ministerposten hat sie für ihre 14,6% Stimmen bei der Bundestagswahl bekommen und dazu happige Zugeständnisse in der Gesundheits-, der Steuer- und der Finanzpolitik. Mehr Netto von Brutto heißt das im FDP-Jargon, was im Klartext bedeutet, dass nun der etwas vergessene Mittelstand in Deutschland wieder mehr unterstützt werden soll. Trotzdem verwahrte sich der FDP-Chef gegen den Vorwurf, nur an die Besserverdienenden zu denken. Haarsträubend nannte er diese Kritik der Opposition. Schließlich sorge die neue Regierung dafür, dass zum Beispiel Langzeitarbeitslose mehr Geld für ihre Rente behalten dürften.
Was der SPD eingefallen ist, nämlich diese Enteignung gerade durch Hartz IV bei denen, die ein bisschen zurückgelegt haben, das korrigiert jetzt die Freie Demokratische Partei. Wer hat ein Herz für die kleinen Leute? Wir haben ein Herz für die kleinen Leute. Die SPD hat es längst in den Papierkorb geworfen.
Deutschland kann mehr, davon sind die Liberalen überzeugt. Trotzdem gab es auf dem heutigen Sonderparteitag auch verhaltene Kritik. Mehrere Delegierte störten sich an schwammigen, unverbindlichen Formulierungen, etwa bei der Gesundheitspolitik. Und besonders Ostdeutsche waren irritiert, dass die FDP selbst 20 Jahre nach dem Mauerfall auf Bundesebene keinen ostdeutschen Minister nominiert hat. Dann aber, nach dreistündigen Reden und Debatten, kam für Guido Westerwelle die Erlösung. Ohne Gegenstimme und mit 5 Enthaltungen gaben die 600 Delegierten dem Koalitionsvertrag den Segen. Da musste der umjubelte FDP-Chef nur noch mit brüchiger Stimme den Schlusspunkt setzen.
Habt herzlichen Dank für diese enorme Unterstützung. Es ist eine tolle Sache, mit so viel Rückenwind die Regierungsarbeit beginnen zu können. Herzlichen Dank an Sie alle. Kommt gut nach Hause. Jetzt geht die Arbeit für unser Land erst richtig los. Alles Gute.
Mit dem Rückenwind für die zukünftige Regierung ist es übrigens so eine Sache. Der ist nämlich zumindest in den Medien und bei Wirtschaftsexperten nicht auszumachen. Sie stehen den Steuererleichterungen auf Pump ziemlich kritisch gegenüber.
Ursula Hürzeler. In Thailand gab es heute überraschende Entspannungssignale zwischen China und Indien, den beiden asiatischen Giganten. Am Rand des Gipfels des asiatischen Länderbündnisses ASEAN sprachen Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao und Indiens Manmohan Singh über alte Grenzstreitigkeiten. Und sie kamen überein, zu verhandeln, statt wie bisher mit den Säbeln zu rasseln. Urs Morf.
Krieg zwischen China und Indien, zwischen den zwei bevölkerungsreichsten Giganten Asiens und der ganzen Welt, beides noch Atommächte dazu. Auf den ersten Blick erscheint die Idee absurd. Trotzdem sah es in den letzten paar Wochen ganz so aus, als ob die beiden Staaten auf einen bewaffneten Konflikt zusteuern würden. Im Südosten des Himalaya-Gebirges, an der Grenze von China zu dem, was für Indien der Bundesstaat Arunachal Pradesh ist, marschierten auf beiden Seiten immer mehr Truppen auf. Genau an diesem östlichsten Abschnitt der insgesamt 3500 Kilometer langen gemeinsamen Grenze und auch an deren westlichem Ende im Kaschmir haben China und Indien 1962 schon einmal einen kurzen und blutigen Krieg geführt. Bis in die 90er Jahre hinein kam es hier auch immer wieder zu Scharmützeln. Hintergrund für die erneuten Spannungen sind jahrzehntelange sich überschneidende Gebietsansprüche. China beansprucht große Teile von Arunachal Pradesh für sich, weil diese früher einmal zu Tibet gehörten. Umgekehrt sieht Indien am Westende der Grenze gelegene Gletscher- und Steinwüstenzonen, die China heute beherrscht, als indisches Staatsgebiet an. Dazu kommt noch eine chronische Rivalität um die Führungsrolle in Asien. Diese spitzt sich immer mehr zu, weil China seine Wirtschaftsmacht zunehmend dazu gebraucht, mit Investitionen und Hilfeprojekten seinen Einfluss auf südasiatische Nachbarn Indiens zu verstärken, von Pakistan über Nepal bis zu Sri Lanka und Bangladesch. Und angeheizt hat den latenten Konflikt immer wieder das Tibet-Problem. China hat Indien nie verziehen, dass es 1959 dem aus Tibet geflüchteten Dalai Lama Asyl gewährte. Das führte zu den Spannungen, die im Grenzkrieg von 1962 gipfelten. Der Störfaktor Tibet ist aber auch der Grund dafür, dass beide Seiten in den letzten Wochen nach über 10 Jahren Tauwetter erneut mit Truppen an der Himalaya-Grenze aufgefahren sind. Denn in der zweiten Novemberwoche plant der Dalai Lama, in Arunachal Pradesh ein großes Tibeterkloster zu besuchen. China empfindet das als extreme Provokation. Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao und Indiens Manmohan Singh haben nun bei ihrem Treffen am Rand des ASEAN-Gipfels in Thailand vereinbart, die Lage an der Grenze zu beruhigen und wieder Verhandlungen über die Grenzziehung aufzunehmen. Der bewaffnete Konflikt scheint damit vermieden, ein Sieg der Vernunft. Denn China und Indien sind zwei von den Ländern, die in den letzten Jahren ein phänomenales Wirtschaftswachstum aufwiesen. Beide brauchen auch dringend ein friedliches Umfeld, um ihre Volkswirtschaften weiter wachsen zu lassen. Denn nur so können sich weitere Millionen ihrer Einwohner aus der Armut befreien. Ein Teil dieses Wachstums ist gerade auch zustande gekommen, weil in letzter Zeit jeder der zwei Giganten für den anderen zu einem wichtigen Handelspartner wurde.
Urs Morf berichtete. Die rauschenden und dekadenten Partys der neureichen Parvenus, sie sind selbst in Moskau nicht mehr das Maß aller Dinge. Schon weil so manchen die Dollarbündel abhanden gekommen sind. 74 Dollar-Milliardäre gab's in Russland vor der Krise, heute sind's nicht einmal mehr halb so viele. Bescheidenheit ist wieder in, mindestens vorläufig. Selbst an der sogenannten Millionärsmesse in Moskau, diesem Jahrmarkt für Luxuswaren und Eitelkeiten aller Art, herrscht neuerdings Katerstimmung. Christoph Franzen war für uns dort.
DJ-Manneken-Show на главной сцене начинается.
Feierlich wird DJ Manneken angekündigt und dann dreht er den Beat voll auf. Es ist, als ob er damit hinwegtäuschen möchte, dass die diesjährige Millionärsmesse nur mehr ein Schatten davon ist, was sie vor der Krise war. Damals in der großen Krokushalle am Rande der Stadt wurde Reichtum und Glamour richtiggehend zelebriert. Halbnackte Models räkelten sich in Dollarnoten, große Yachten und Helikopter zählten zu den Prunkstücken der Ausstellung. Von all dem ist dieses Jahr kaum mehr etwas zu sehen. Die Messe findet in einer viel kleineren Halle statt, rund ein Drittel weniger Aussteller sind präsent. Stammgäste von einst, zum Beispiel deutsche und britische Vertreter von Luxusautos, fehlen. Krisenstimmung, sagt Andrei Tkachenko, ein Fabrikant von edlem Interieur für Limousinen. Die Krise hat einen großen Einfluss auf den Luxusmarkt, fast in allen Bereichen. Schauen Sie doch mal, wie wenig in dieser Ausstellung von früher übrig geblieben ist. Das widerspiegelt die derzeitige wirtschaftliche Situation. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wenigstens tendenzmäßig wieder etwas aufwärts geht. 8 Jahre lang lief Russlands Wirtschaft auf Hochtouren. Dank horrend hohen Rohstoffpreisen flossen Hunderte von Milliarden in die Wirtschaft. Wer vom Reichtum profitierte, der kaufte in den Geschäften grundsätzlich das Teuerste. Das galt als schick und sorgte für mehr Bewunderung als Neid. Das hat sich in den letzten Jahren aber grundlegend geändert. Heute spricht man in Russland vor allem von den fast 10% Arbeitslosen, von massiven Gehaltskürzungen und von den inzwischen rund 25 Millionen Menschen, die unter der Armutsgrenze leben. Präsident Dmitri Medvedev hat die Reichen aufgerufen, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen und sich weniger um ihren Privatkonsum zu kümmern. Das Parlament will schon bald eine Luxussteuer einführen. Heute gingen die reichen Russen ganz anders mit ihrem Geld um, meint Pyotr Soldatkin vom Moskauer Royal Yacht Club. Die Reichen sind pragmatischer geworden, sie überlegen mehr als vor der Krise und lassen sich nicht mehr nur von den Emotionen leiten. Den Wandel sehen wir gut in unserem Yachtclub. Noch vorletzten Sommer parkierten die Leute einfach ihre Yachten, zahlten und Schluss. Heute fragen sie zuerst nach den Preisen und wollen Rabatte. Und dennoch. Laut der Zeitschrift Forbes zählt Russland nach wie vor über 20 Dollar Milliardäre und fast 100.000 Millionäre. Bedeutend weniger als vor der Krise, aber dennoch ein wichtiges Segment für die Luxusmarken wie zum Beispiel Schweizer Uhren. Bei den Mittelklasse-Uhren haben man dieses Jahr rund 50% weniger verkauft, meint Alexei Bogaterjow vom Stand einiger Schweizer Uhren. Und dennoch gäbe es Hoffnung. Die Mittelklasse, die in Russland erst gerade richtig aufblühte, hat sicher am meisten gelitten. Von einer totalen Katastrophe im Uhrenluxusmarkt möchte ich aber nicht sprechen. Die seltenen, wertvollen Uhren laufen zum Beispiel sehr gut, weil es derzeit eine sichere Art ist, Geld anzulegen.
Das war ein Bericht von Christoph Franzen aus Moskau und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi und für die Nachrichten Daniel Hofer. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.